Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Ad Hoc, dem Podcast der Bank für Vermögen und des Maklerpools BCA. Mir zugeschaltet Dr. Frank Ulbrich, Vorstandsmitglied beider Unternehmen. Frank, schön, dass du da bist.
Hallo Björn.
Ja, in unserem Podcast haben wir ja inzwischen ein relativ noch flexibles, aber doch schon einstudiertes Raster, das immer mit einer kleinen Marktbetrachtung beginnt. Ja, Frank, du hattest in der Vergangenheit dich ja als, ich habe das immer so humorvoll genannt, das Orakel von Bad Homburg oder Oberursel eingestuft, hattest du ja in den letzten Quartalen eigentlich immer ganz gut gelegen vom Gefühl her, was denn da so kommen würde. Es gibt nicht die Hausmeinung bei euch, aber es gibt eben deine persönliche Meinung und die lag häufig genug richtig. Deshalb natürlich mal die Frage, Jahresauftakt, wie du ihn wahrgenommen hast und wie er zu deinen Einschätzungen gepasst hat.
Ja, gute Frage. Wie hat es zu meinen Einschätzungen gepasst? Also ich war am Anfang des Jahres auch in der Situation zu sagen, technisch sieht der Markt sauber aus, er kann durchaus nochmal weiterlaufen. Nachdem wir ja schon aus dem Herbst kommt und dass wir alles auf DAX-Basis gerechnet von 11,8 auf über 14.000 Punkte gestiegen sind und dann auch im Januar die ersten Tage ganz hervorragend gelaufen sind mit Zuwachs von fast 1.000 Punkten, war aber nicht mehr ganz so bullisch. Also das ist so, das bin ich auch, um es vorwegzunehmen, auch im Moment nicht. Zwischendurch haben wir uns ja mit dem Thema Zinserhöhungen und Bankenkrise dann auch nochmal auseinandersetzen dürfen, was dem Markt ja auch ein gewisses Rückschlagspotenzial dann zugelassen hat. Ich glaube, wir waren bis dahin Richtung 15,6 oder so im DAX unterwegs. Wir haben dann nochmal einen Rücksetzer gehabt in Richtung 14,8, 14,7 so in dem Bereich, weil halt einige amerikanischen Banken so ein bisschen ins Schlingern geraten sind. Das Thema hat der Markt bereinigt und zwar relativ zügig. Natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass sowohl die Notenbanken zum einen Liquidität zur Verfügung gestellt haben, auf der anderen Seite aber eben auch die Bankenaufsicht und Einlagensicherung in Amerika sehr schnell unterwegs waren und dann dementsprechend eben auch die Banken übernommen worden sind. Mein jüngstes Beispiel war jetzt am Wochenende wieder die First Republic Bank, die von JP Morgan übernommen worden ist. Also der Markt scheint das, weil die Banken, die da wackeln, nicht zu groß sind, das im Grunde genommen alleine zu regeln. Nichtsdestotrotz bleiben gerade die mittelgroßen Banken in Amerika angeschlagen. Und nicht zu guter Letzt, der Marktrückschlag, wissen wir ja alle, wenn es hier mit dem Blick nach Europa geht, dann auch das Thema UBS bzw. Credit Suisse, die ja doch auch vor einigen Wochen in Staunen gekommen ist und dann eben auch weitestgehend von der UBS übernommen worden sind. Also das alles sind so die ersten Vorboten, dass doch die steile Zinskurve, die wir hingelegt haben in den letzten 15 Monaten, doch jetzt auch in den Bilanzen der Unternehmen und vor allen Dingen bei den Banken angekommen sind. Und die Banken, gerade in Amerika, haben halt einfach das Problem, dass halt einfach aktiver gekauft worden sind, die heute nicht mehr so viel wert sind. Also Stichwort Anleihen, Unternehmensanleihen auf der anderen Seite. Aber die Mittel, die es bewirkt haben, dass man das dann auch erwerben konnte, dass die eben gerade durch die Bankenkrise in Amerika von Anlegern abgezogen wird. Auch hier der Verweis, First Republic Bank, ne, 100 Milliarden sind da wohl rausgegangen in sehr kurzer Zeit. Das ist schon mal eine Hausnummer. Aber wie gesagt, der Markt scheint das wegzustecken. Man scheint da wohl interne, also in Amerika eigene Lösungen zu finden, indem die Häuser da auch in der Lage sind, dann eben diese steuernden Banken zu übernehmen. Ein Teil der Schulden verbleibt ja beim Staat, die werden eigentlich ein Stück weit sozialisiert. Und auf der anderen Seite die Assets mit dann den dazugehörigen Schulden an der Stelle werden dann von den Instituten übernommen. Also ich glaube, das war jetzt auch am letzten Wochenende nicht die letzte Bank, die dann Stinger gekommen ist. Und ich glaube, dass das uns noch eine Weile begleiten wird, in der Hoffnung, dass es eben nicht zu einem Flächenbrand wird und dann mal ein größeres Institut betrifft. Wenn man sich jetzt mal unseren Aktienmarkt anguckt, dann haben wir heute Morgen mal kurz die 16.000 angehandelt. Der Markt ist nach wie vor technisch wirklich sehr, sehr stark. Und bei den ganzen schlechten Meldungen oder nicht so guten Meldungen, die man halt hört und auch bei den Prognosen, die so teilweise kommen und auch da wieder der Blick auf Amerika, die amerikanischen großen Handelsbanken weisen immer wieder darauf hin, dass die Märkte heiß gelaufen sind beziehungsweise die Bewertungen einfach zu hoch sind, dass ein nicht unerhebliches Rückschlagspotenzial von 10-15% gesehen wird. Das scheint hier in Europa aber nicht durchzuschlagen. Die Sicht teilt man hier wohl nicht, weil die europäischen Märkte, vor allen Dingen der deutsche Markt, im Verhältnis zu dem amerikanischen Markt doch sehr, sehr stark ist. Ich hatte auch im Januar schon darauf hingewiesen, ein Stück weit ist das ja auch den doch sehr hohen Dividenden, die hier bezahlt werden und den guten Dividendenrenditen zum einen geschuldet. Zum anderen scheinen aufgrund der Dividenden und teilweise eben Dividendenerhöhung die Unternehmen mit Preissetzungsmacht und die auch dann von der Inflation jetzt profitiert haben in den letzten Monaten, die Dividenden erhöhen konnten und damit natürlich bei in etwa gleichbleibenden, leicht steigenden Kursen das KGV dann etwas runterbringen. Also das sind so die Parameter. Was haben wir für Risiken? Und da gibt es, glaube ich, zwei Themen. Ein Thema, was jetzt neu auf die Uhr gekommen ist, also was nicht neu ist, aber was man wohl neuer diskutieren dürfte, ist wohl das Thema Schuldenkrise in Richtung Amerika mit der Überschuldung, Schuldenbremse dort. Da gehen wohl Ende Mai, Anfang Juni wohl die Gelder aus. Amerikanische Staat lebt eh schon sehr nachhaltig und reichhaltig auf Pump, ist jetzt wohl sogar in die Reserven reingegangen. Also auch da werden wir in den nächsten Wochen, glaube ich, einige Diskussionen zu erleben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite könnte das natürlich auch mal dazu führen, dass die Volatilität wieder etwas zunimmt. Am Ende des Tages muss man aber auch eines sagen, wir haben die Situation in Amerika schon öfter gehabt, dass man sich in so einer Situation wiedergefunden hat und am Ende des Tages ist die Schuldenobergrenze immer wieder nach oben gesetzt worden, weil man natürlich das große Ganze nicht fallen lassen kann. Allerdings haben wir auch Marktphasen schon gehabt, wo diese Unsicherheit dann eben auch zu Marktschwankungen am Aktienmarkt im S&P von 10% geführt hat. Also deswegen, es kann sein, dass uns hier im Mai doch noch ein paar turbulente Tage entgegenstehen. Da gibt es ja auch dieses alte Sprichwort, sell in May and walk away, ja, oder run away oder was auch immer. Ob das diesmal auch wieder zutrifft, weiß ich nicht. Wie gesagt, momentan liegt der Markt ganz gut. Die technischen Indikatoren sind ganz gut. Und am Ende des Tages stellt sich eigentlich die Frage, und da werden wir die nächste große Bewegung herbekommen, kriegen die Inflation im Griff, die Notenbanken, ja oder nein? Im Moment sieht es nicht danach aus, weil die Kerninflationsraten alle noch relativ hoch sind. Und die zweite große Fragestellung ist, wird Amerika in die Rezession übergehen? Und wenn ja, wie stark wird sie ausfallen? Und davon werden natürlich dann eben auch die europäischen Märkte geprägt sein. Deswegen die relative Stärke, die wir in Deutschland haben, gegenüber dem amerikanischen Markt. Ich habe da im Moment meine Zweifel dran, dass das lange Bestand halten wird. Also insoweit bin ich neutral bis eher negativ, so mit Blick auf die nächsten drei Monate.
Das Orakel hat gesprochen. Greife ein, zwei Punkte gerade auf. Bankenkrise klingt so, als wenn du sie schon für weitestgehend überwunden hältst. Jetzt bist du ja auch Repräsentant oder Vorstand einer Bank. Vielleicht erklärst du den Leuten gerade, warum das bei einer Bank für Vermögen jetzt kein Problem sein muss, wenn da eine internationale Bankenkrise ist.
Na gut, also wir sind ja kein Vollbankinstitut. Wir sind bestenfalls, haben wir noch die Zulassung als Wertpapierhandelsbank. Ich sage das halt deshalb, weil wir jetzt alle zumindest aus EU-Sicht dem Wertpapierinstitutsregime sozusagen zugeordnet sind. Also wir sind nach europäischen Gesichtspunkten sind wir Wertpapierinstitut und wir haben zahlreiche Wertpapierdienstleistungen, die wir erbringen, aber das Einlagen- und das Kreditgeschäft als solches haben wir nicht. Und das, was bei uns an Eigenkapital einbezahlt ist und was gestärkt worden ist, auch durch die Gewinnrücklagen und den Fonds für allgemeine Bankrisiken, halten wir wirklich in liquiden Mitteln. Also wir werden hier nicht in längerfristige Anlagen, ob jetzt Anleihen oder was auch immer, sind investieren, weil das auch nicht unser Geschäftszweck ist. Wir haben das Geld sicherlich als Expansionskapital, als Innovationskapital. Falls wir eben mit der Bank, und da gibt es ja viele Möglichkeiten, die Lizenz halt doch noch etwas weiter auszunutzen oder auszunutzen, genau. Und dafür halten wir unser Kapital vor. Also insoweit ist das, was in Amerika da angekommen ist, das betrifft uns nicht. Und im Übrigen auch die meisten Großbanken in Deutschland nicht, wobei die Kollegen und Kolleginnen, die hier den Markt verfolgen, haben ja auch gesehen, dass auch die Deutsche Bank mal so an einem Tag mit 10-15% so unisono mit der Krise in Amerika auch mal im Kurs abgestraft worden ist, weil die Kredit-Spot-Raten hochgegangen sind. Aber das hat er sich dann auch innerhalb von 3 Tagen wieder verflüchtigt, dieses Thema. Also will damit sagen, unsere Bank ist aufgrund des Geschäftszweckes davon nicht betroffen und ansonsten scheint der europäische und auch gerade der deutsche Bankensektor scheint sehr, sehr stabil aufgestellt.
Dann hast du die Schuldenobergrenze in den USA angesprochen. Das kommt mir immer vor wie so ein Theaterstück. Es wird ja alle paar Jahre aufgeführt. Und irgendwie hat es ja doch eher was mit politischen Muskelspielen von Parteien zu tun. Die sind sich doch auch der Tatsache bewusst, was es bedeuten würde, wenn die USA nach außen hin zahlungsunfähig würden.
Ja gut, also das, Björn, ich glaube nicht, dass wir uns das ausmalen wollen. Dass das eintrifft. Deswegen, ich bin da völlig bei dir. Das ist, glaube ich, eine politische Thematik. Natürlich auch politisch insoweit zu gucken, was man eben in den nächsten Jahren eben tun kann, um eben diese Obergrenzen nicht permanent zu reißen. Jetzt muss man aber auf der anderen Seite halt auch sagen, wir haben halt auch in den letzten Jahren oder in den letzten ja, 3 Jahren eigentlich auch zwei, wie soll ich sagen, Sondereinflüsse gehabt, ob das jetzt zum einen Corona war, zum anderen auch das Thema Ukraine-Krieg. Damit ist man natürlich auch schneller wieder an diese Schuldengrenzen herangeraten, als man es ursprünglich geplant hat. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Also insoweit, ich will es nicht abtun, weil ich halt einfach glaube, dass das eben auch zu Marktvolatilitäten oder zu einer Ausweitung der Volatilitäten wieder führen kann am Markt. Am Ende des Tages werden sie sich irgendwie wieder einigen. Ich meine mich zu erinnern, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ich glaube Ende 18 war das, 19 so auf der Kante, da hatten wir so eine ähnliche Situation schon mal und da ging es sogar so weit, dass einige Bedienstete, glaube ich, sogar 10 Tage lang ihren Lohn nicht bekommen haben. Also wir haben da schon auch teilweise sehr Zuspitzungen halt einfach erlebt, die aber am Ende des Tages dann tatsächlich dazu geführt haben, dass man sich verständigt hat, wo die Grenze hochgesetzt hat und dann weitergemacht hat. Und auch dieses Thema mit dem Rating, die Verschuldung geht halt hoch. Es geht ja eigentlich in allen Ländern und trotzdem hat das so große Auswirkungen auch nicht aufs Rating. Weil mit so einem Runterraten von Anleihen oder Staatsanleihen, das kann ja dann doch schon mal dazu auch führen, dass man dann irgendwann mal anfängt, Sparmaßnahmen einzuleiten, um diese Schulden und Schuldengrenze dann natürlich auch runterzunehmen. Aber es findet halt im Moment nicht statt und vor allen Dingen nicht bei den ganzen Herausforderungen, die wir hier haben. Wie gesagt, es gab zwar externe Einflüsse, die jetzt dazu geführt haben, das nochmal auszuweiten. Und Rezession steht auch vor der Tür. Also wir haben nicht mal den Ausblick, dass man über höhere Steuereinnahmen und eine sprudelnde Wirtschaft das Geld wieder zurückbekommt und damit die Schulden zurückfahren kann. Also deswegen, wir sind momentan da schon in einem, ich will nicht sagen Teufelskreislauf, aber schon so ein Stück weit auch in so einer Zwickmühle. Das ist halt einfach so.
Letzter Punkt, den ich aufgreifen will aus deinen Ausführungen war Sellen May and Go Away? Fragezeichen. Es gibt ja viele, die sagen, es wird jetzt über den Sommer schwieriger. Der Jahresauftakt war eigentlich besser als erwartet. Jetzt wird sich doch zeigen, dass da rezessive Elemente sind. Das könnte jetzt ruckelig werden, was ja dazu passen würde, im Mai mal zu gehen und Kasse zu machen. Aber inwieweit ist das denn nicht ohnehin eine theoretische Debatte? Stell dir doch mal vor, alle aktiv handelnden Berater der BCA würden jetzt mit ihren Kunden im Mai mal Kasse machen und würden im September wiederkommen. Das ist doch was einem langfristigen Beratungsansatz ohnehin nicht passt, oder?
Eben, also ich wollte gar sagen, das ist auch noch also aus alten Handels- und Börsenhändlertagen so eine Annahme. Ich bin völlig bei dir. Also unsere Beraterinnen und Berater, die haben einen ganz klaren langfristigen Blick. Klar, in den letzten 12 Monaten ist an der einen oder anderen Anlegerfront war es sicherlich düster, wolkenreich, beide Märkte so waren, wie sie waren, also vor allen Dingen, wenn man eben im Rentenbereich unterwegs war. Und da ist es halt nach wie vor ja so, dass man da mit den Fonds teilweise tatsächlich immer noch unter Wasser liegt, weil halt einfach die Zinsen stark gestiegen sind und im Moment auch nicht mehr weiter fallen oder wieder zurückgehen. Und sorgt da sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle noch für Stirnrunzeln. Aber ich bin völlig bei dir. Man kann ja immer nur, oder wenn man positiv gestimmt ist für einen Aktienmarkt, ja, oder für eine bestimmte Branche oder für bestimmte Bereiche, da muss man schon echt ein gutes Timing haben, wenn man halt heute diese Liberatio angeht und sagt, jetzt die Dividendensaison vorbei, wir verkaufen alles und im Herbst gehen wir wieder rein. Da muss man schon Kundenschütze sein, um dann tatsächlich Ausstieg und Einstieg dann richtig zu treffen. Und wie gesagt, bei langfristig agierenden Anlegern einfach sagen, vielleicht mal Umschichtung vornehmen, ja, aber trotzdem, wenn man irgendwie ein Stück weiter im Aktienmarkt organisiert bleiben. Das ist eigentlich die Devise. Und man muss ja auch eine Sache vielleicht auch noch sehen, ja. Ich meine, die Automobilbranche ist, glaube ich, in den letzten 2 Wochen auch immer so ein bisschen beäugt worden, dass da die Partys auch in Richtung Elektroautos und so weiter jetzt vorbei ist hier in Deutschland, weil der Wettbewerb in China halt einfach zunimmt. Auch im Hinblick auf diese hohen Dividenden, die Autobauer zahlen alle ja hohe Dividenden, das ist ja so, haben eine hohe Dividendenrendite. Ich meine, es wird konjunkturell halt auch nach wie vor immer wieder Möglichkeiten geben, also alleine schon das Thema Umrüstung unserer Immobilien hier in Deutschland, da ist das Gesetz ja da oder beziehungsweise kurz vorm Signing, dass hier im Grunde genommen eigentlich energetisch alles umgerüstet wird. Ich meine, das ist halt auch ein Markt, da muss man halt auch gucken, wo man da halt rein investieren kann, weil das wird unsere Wirtschaft sicherlich die nächsten 10, 15 Jahre beschäftigen. Natürlich auf der einen Seite, dass jetzt bestimmte Branchen einfach durch die Decke gehen, weil halt eine hohe Nachfrage da ist. Auf der anderen Seite geht es dann natürlich eben auch zu Lasten anderer Wirtschaftsbereiche. Ich meine, wenn man halt für seine Immobilie viel Geld ausgeben muss, ist halt am Ende des Tages die Frage, wo spart man es ein, ne? Wahrscheinlich wird es der Konsum sein. Und also insoweit muss man halt mal genau gucken, welche Investitionen, in welche Richtung man da jetzt eigentlich vornimmt in den nächsten Monaten.
Gut, aus unseren vergangenen Sendungen sind 2 Themen da, die wir andiskutiert haben, wo es inzwischen neue Informationen gibt. Beginnen wir mal mit dem ersten. Wir hatten uns über das Thema mögliches Provisionsverbot unterhalten. Die EU-Kommission, speziell namentlich vertreten durch Frau McGuinness, hatten sich ja sehr ambitioniert gezeigt, das Provisionsverbot dann doch dieses Mal durchzuziehen. Da gibt es neue Informationen, denen zufolge die offizielle Verkündung harrt zwar noch, aber dass Frau McGuinness schon in einem anderen Statement-Zusammenhang hat erkennen lassen, dass sie sich gegen ein hartes Provisionsverbot in der Finanzdienstleistungsindustrie ausspricht. Das wird es jetzt nicht machen, so sinngemäß aufgeschoben, sei aber nicht aufgehoben. Und mit Blick auf Execution-Only-Geschäfte müsse man das vielleicht auch noch etwas anders sehen. Was ist dein Informationsstand zu diesem Zeitpunkt und wie bewertest du das, was da gerade in Brüssel passiert?
Ich habe keinen anderen Informationsstand als das, was über die Verbände bzw. auch über die Presse gekommen ist. Das ist der eine Punkt. Wie bewerte ich das? Also ich fand ja interessant, wenn ich mal ehrlich bin, ich fand ja sehr interessant die Formulierung, die EU verzichtet auf ein Provisionsverbot. Vielen Dank, also auf diesen Verzicht. Also damit wird eigentlich schon klar, auch von der Formulierung her, oder was heißt klar, man könnte daraus ablesen, dass die Kommission damit Gefallen getan hat oder wie habe ich es einzuordnen? Also ich wundere mich so ein bisschen über die Formulierung, die da in dem Kontext entstanden ist. So, Punkt. Meine persönliche Wertung. Zweiter Punkt ist ganz klar für diese Branche. Ich finde diese Entscheidung gut und zwar aus folgendem Grund. Und ich meine, das habe ich auch im letzten Podcast schon gesagt. Am Ende des Tages leben wir alle in einer Marktwirtschaft. Und es kann sich jeder Anleger überlegen, ob er einen Honorarberater oder einen Honorarberatervertrag schließt, ob er ein Servicegebührenmodell macht, ob er in eine Vermögensverwaltung reingeht oder ob er dieses Vergütungsmodell, das es dann eben über eine Abschuss- bzw. Bestandsprovision geregelt wird, da hat er vollkommen freie Wahl. Und diese freie Wahl kann man und sollte man ihm auch lassen. Ich halte es nach wie vor, die Diskussion finde ich schon sehr, sehr anstrengend, zu unterstellen, dass wenn man eben eine Abschlussprovision bzw. Bestandsprovision nimmt, dass man dann produkt- und provisionsgesteuert ist. Das ist nicht so. Wir haben auch heute schon und seit Jahren, also spätestens seit 2018, haben wir ja eine Transparenz, wo ja im Grunde genommen eigentlich alles dargelegt wird, was an Kosten direkt, indirekt, über 5 Jahre, über 3 Jahre, was auch immer entsteht. Deswegen habe ich diese Diskussion insgesamt schon nicht verstanden, warum man das überhaupt so in die Waagschale schmeißt. Und insoweit bin ich der Meinung, also ist meine persönliche Auffassung, dass es gut ist, dass es kein Provisionsverbot gibt. Man hat ja auch in den Interviews lesen können, dass es eine Revisionsklausel geben soll, wo dieses Thema in den nächsten Jahren auch nochmal aufgefasst werden kann. Ja, dann soll die Branche eben noch transparenter werden, wo sie nicht transparent ist. Aber wie gesagt, mir fällt da an der Stelle wenig ein. Also zumindest, wenn es eben um das Thema Anlageberatung, Anlagevermittlung von Fonds gibt. Und das ist ja nun mal unser Hauptgeschäftsfeld, was wir hier haben, plus eben auch den Versicherungssektor. Aber insgesamt finde ich es gut, dass dieses Provisionsverbot nicht ausgesprochen worden ist und wohl scheinbar auch erstmal aus der Diskussion verschwinden wird.
Ja, da bin ich gedanklich ganz bei dir. Ich glaube auch, dass uns das wieder begegnen wird. Das ist so ein bisschen wie bei und täglich grüßt das Murmeltier oder weckt das Murmeltier. Das haben wir nicht zum letzten Mal gehört. Das kommt auch wieder. Was ich interessant fand, war, dass sich durchaus zeigt, dass die Reihen nicht so geschlossen sind wie in der Vergangenheit innerhalb der Finanzindustrie, was das Ablehnen des Provisionsverbotes angeht. Man merkt schon, dass es inzwischen Geschäftsmodelle in dieser Branche gibt, die davon leben, dass es ein Honorardenken gibt und dass dann letzten Endes von Erfolg noch mehr von Erfolg gekrönt sein würde, wenn es ein Provisionsverbot gäbe. Und natürlich argumentieren die dann auch in diese Richtung hin. Das heißt, wie früher ein allgemeiner Aufschrei, wir sind alle dagegen aus der Finanzindustrie, so ist es nicht mehr unbedingt. Und damit muss man sagen, man rückt natürlich einem tatsächlichen Provisionsverbot damit Stück für Stück auch etwas näher. Je häufiger das wieder auf die Tagesordnung kommt, umso interessanter könnte dieser Punkt dann werden. Was ich sehr bemerkenswert fand, es gab ja jetzt auch ein paar Statements, die dahin gingen, dass bei der Frage der Bestandsveräußerung eines Tages mit diesem Damoklesschwert, was ja oben drüber bleibt, natürlich auch die Frage, was übergebe ich eines Tages? Ist das ein Bestand im Sinne eines Anlagevermittlungsbestandes, der zustande gekommen ist? Dann ist das was anderes, als wenn ich ein Service-Fee oder sogar Vermögensverwaltungsprojekt übergebe. Da hat das dann natürlich schon einen Impact, die Wahrscheinlichkeit, mit der die Diskussion wieder geführt werden wird und die Vehemenz, mit der sie wieder geführt werden wird. Siehst du das ähnlich?
Ja. Aber auch da kann ich nur sagen, ist es am Ende des Tages die Entscheidung des Marktes. Weil wenn der Berater A an den Berater B verkauft, ja, und hat eben keine Honorarmodelle, Servicegebührenmodelle, und B übernimmt, dann muss B halt auch wissen, welche Risiken er damit eingeht, dass er am Ende des Tages möglicherweise tatsächlich den Kundenbestand vermögensberatende Lösungen reinbringt oder in Servicegebühren einfach mit überträgt. Ja? Also auch das ist etwas, wo sich dann eben auch die beiden Käufer und Verkäufer dann eben auch einig sein müssen. Ich bin völlig bei dir. Wäre ich heute Berater, müsste ich mein Feld bestellen, halt fürs Alter, würde ich natürlich auch zugucken, um den Bestand unabhängiger zu machen und dann eben auch nicht Gefahr zu laufen, dass eben mit Abschlägen der Bestand verkauft werden kann, mich um dieses Thema zu kümmern. Klar, aber das ist dann auch wieder eine Entscheidung des Marktes. Und vor allen Dingen kann ich die jetzt im Grunde genommen jetzt treffen, kann sie gut vorbereiten. Ich muss es möglicherweise auch ohne Zeitdruck tun. Das ist ja auch der entscheidende Punkt. Deswegen gab es ja in der Presse auch den einen oder anderen Hinweis, dass man jetzt in Anführungsstrichen nochmal davongekommen ist, was sich aber Long Run halt auch einfach Gedanken machen kann, weil wie du es ja auch gesagt hast, es hängt ja wie so ein Schwert über einem, wenn die Diskussion wieder hochkommt, diesmal könnte es vielleicht sogar eintreten oder auch nicht. Also insoweit müsste man eigentlich aus Risikomanagement-Gesichtspunkten als Berater mit einem eigenen Bestand eigentlich genau aus diesem Grund eigentlich einen Übertrag halt einfach vornehmen und das dann eben auch mit den Kunden dementsprechend Kundenbestand halt einfach angehen. Da bin ich ja dabei.
Haken dran an das Thema Provisionsverbot zumindest mal vorerst. Wer Execution-Modell hat, der wird dann noch schauen müssen, was da in Details rauskommt. Warten wir die Veröffentlichung ab. Das andere, wo sich was getan hat, ist das Thema LTIF. Wir beide sind ja, ich sag mal, durchaus relativ bekennende Freunde dieser Einrichtung, dieser Art von Investmentfonds. Wir haben auch gesehen, dass es Vertriebshemmnisse gab. Da ist aber jetzt im Sinne der Reform, man hatte sich ja schon bei Beschluss, dass es solche Sachen geben sollte, Long-Term-Investment-Funds, hatte man ja schon ein Review eingeplant und gesagt, nach einer Zeit muss man mal gucken, ob man das nicht anders macht. Und siehe da, man hat jetzt eine ganze Menge Überlegungen aufgegriffen, die Rahmenbedingungen verändert. Es ist sehr viel vermittlungsfreudiger geworden. Aber, Frank, da kannst du mir jetzt was zu sagen. Ich habe den Eindruck, die Uridee ist auch ein bisschen verwässert worden, oder?
Ja, weiß ich gar nicht, ob die unbedingt verwässert worden ist. Ich sage mal, wenn man also mit Blick auf diese Strukturen guckt, mit Blick auf die Mindestanlagesumme zum Beispiel, ne? Also, was weiß ich, mindestens 10.000 und dann war ja dieses Cap, nicht mehr als 10% der liquiden Mittel, um mal ein Thema rauszugreifen. Wenn das jetzt fällt oder aufgeweicht wird, ist das halt ein Thema. Die andere Thematik ist ja, und da sind wir auch am Überlegen, und das muss man dann aber auch sicherlich mit den Produktgebern nochmal abstimmen, behält man diese Grenze, also zumindest den absoluten Betrag von 10.000 Euro nicht dann tatsächlich auch bei, weil 10.000 Euro ist ja jetzt in der Anlage, ist es Geld, aber die Frage ist, muss man kleinteiliger werden? Ja, also ich meine jetzt gerade bei diesen komplexen Strukturen wahrscheinlich eher nicht. Und insoweit ist das sicherlich einmal eine Margenerleichterung auf der einen Seite, was die Branche daraus macht und wie sie es dann umsetzt und jeder Produktgeber als selbst damit umgeht, ist dann nochmal ein anderes Thema. Auf der anderen Seite, ich bleibe dabei, als Vehikel zwischen einem AIF und dem Vehikel eines liquiden Fonds haben wir da eine neue Produktgruppe sozusagen, die interessant sein kann. Also auch gerade eben im Hinblick auf das Thema Transformationen der Wirtschaft eben in CO2-Neutralität bzw. Klimaneutralität hinein. Und da wird man mit dieser Linie wahrscheinlich viel mehr Möglichkeiten haben, auch zu investieren, als wir das eben in den liquiden Fonds hinbekommen. Und insoweit ändert sich da mein Bild nicht. Wir müssen jetzt halt einfach nur gucken, dass wir das eben oft bei den Banken und auf den Plattformen halt einfach verbucht bekommen. Aber da ist die Branche auch in Bewegung, so dass ich zuversichtlich bin, dass mit Beginn des zweiten Halbjahres wir da dann auch entsprechende Lösungen anbieten. Also wir finden das Thema nach wie vor interessant. Wir sind auch gerade dabei, das in unsere Beratungsstrecke mit zu implementieren, weil man halt einfach dadurch, dass es ein komplexes Produkt ist, einfach mehr an Input generieren muss, also auch mehr von der Information, Lernseite hier mit reingeben muss. Und insoweit ein spannendes Projekt. Und wir sind am Ball und machen da weiter.
Okay, da sind wir gespannt, was in der zweiten Jahreshälfte passiert. Wir werden es da hören uns regelmäßig, dann werden wir es dann vertiefen und mal schauen, was es dann an konkreten Angeboten da gibt. Aber bisher ist das ja in Deutschland vor allen Dingen dann Klimawest von der Commerz Real, aber neue Angebote kommen und die Frage, wo man sie dann lagern kann, ist für die freien Vermittler dann natürlich extrem spannend. Ja, du warst die Tage in einem Webinar bei uns auf der Fondsplattform zum Thema Pools, wie sich die Poollandschaft verändert. Da waren vier Vorstände von Maklerpools da. Ich greife das deshalb auf, weil ich ganz interessant fand, diese Diskussion darüber, wann ist ein Pool unabhängig und welche Eigentümerstruktur eines Pools ist denn für seine Nutzer von Vorteil? Da gab es ja durchaus unterschiedliche Ansichten. Deshalb dachte ich mir, ich greife diese Frage hier heute nochmal auf, damit du mit Blick auf eure Eigentümerstruktur und die Beantwortung der Frage, wohin die Poollandschaft sich führt, ist von Bedeutung, ist eine solche Struktur zu haben.
Ja, also ich fand dieses Webinar sehr interessant, also weil wir ja auch vier völlig unterschiedliche Pools, also auch Eigentümerstrukturen mit unterschiedlichen Eigentümerstrukturen dort eine Diskussionsrunde hatten. Ne? Also ein Beispiel eben ein Pool, wo halt die Altersnachfolge eben familiär geregelt worden ist. Auf der anderen Seite ein Pool, den anderen übernommen hat. Also man kann ja jetzt so weitermachen. Insoweit war das sehr interessant, auch die Sichtweisen dann zu sehen. Aber ich sag mal, so wie die Entscheidungen gefallen sind, hat natürlich auch jeder seine eigene Sichtweise und natürlich auch eine eigene Sichtweise auf das Thema der Unabhängigkeit. Und bei uns ist Unabhängigkeit eigentlich in drei Richtungen aufzubrechen, nämlich zum einen Von der Produktseite her tatsächlich zu kommen und zu sagen, gut, wir haben jetzt neuen Versicherer, die an uns beteiligt sind, aber die Produkte, wir bieten halt trotzdem ein großes Universum an Versicherungslösungen und Versicherungsprodukten an. Und nicht zu sagen, die neuen Aktionäre, die jetzt im Hintergrund sind, nur diese Produkte sind zu verkaufen. Das ist also diese Produktunabhängigkeit, die man eben auf der einen Seite hat. Auf der anderen Seite natürlich auch die Unabhängigkeit, das Unternehmen so zu entwickeln, wie man das eben im Pool-Bereich eben machen will und nach vorne bringen will. Also auch da ohne Auflagen. Das ist dann auch aber auch der Tatsache geschuldet, dass wir auch eine Aktiengesellschaft sind. Wir haben einen Aufsichtsrat und wir haben Vorstände und der Vorstand kann halt unabhängig agieren. Natürlich in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat, das ist ganz klar. Aber das Unternehmen im Grunde genommen gewinnorientiert weiterzuentwickeln und aus Gewinnen halt weitere Investitionen zu treffen. Also das ist ja auch eine Frage der Unabhängigkeit. Und der dritte Punkt der Unabhängigkeit, natürlich dann eben auch das finanzielle Gerüst, was man dann eben hat, dass man eben auch einen starken Verbund an Aktionären hat, dass wenn man mal in die Akquise geht, du hast es ja gerade gesagt, wir befinden uns ja auch in einem Markt, der konsolidiert, also wo auch Übernahmen nicht ausgeschlossen sind, beziehungsweise auch schon stattgefunden haben. Und eben für Innovation oder Konsolidierung eben dann eben auch starke Partner im Rücken zu haben, die dann auch solche Maßnahmen und solche Ideen dann einfach auch mittragen. Und mit der Unabhängigkeit, wie wir sie eben hier definieren, fühlen wir uns auch sehr wohl.
Gut, dann bleibt mir nur noch mit Blick auf den auf die Agenda der Terminkalenderblick. Was ist in den nächsten 2 bis 3 Monaten, so lange werden wir uns ja zumindest auf diesem Kanal hier nicht sprechen, was ist da an wichtigen Terminen bei der BCA, bei der Bank für Vermögen, wo du sagst, das sollten Sie schon mal im Kalender markieren? Da sind wir unterwegs vor den Sommerferien. Nach den Osterferien ist ja bekanntlich vor den Sommerferien. Und was findet dazwischen bei euch statt?
Also vor allen Dingen im Mai, Juni sehr viel. Also auch wenn der Mai oder der Juni natürlich wieder gespickt ist, auch mit Feiertagen und Brückentagen. Aber wir beginnen im Mai mit unseren Versicherungsfachtagen, wo wir unsere Versicherungspartner und Vermittler einladen und alles rund um das Thema Versicherung in der BCA im Grunde genommen präsentieren werden. Das wird 3 Tage dauern und ja, gute Location, sind wir wieder gerne mit unseren Kunden unterwegs. Dann haben wir den einen oder anderen Investment-Fokus-Tag in der einen oder anderen Stadt mit unterschiedlichen Partnern, einfach hier mal Produkt-Updates, Markt-Updates mitzugeben, einfach hier auch mit unseren Partnern im Austausch zu sein. Dann unser Top-Partner-Meeting Mitte Juni mit unseren Top-Investment-Partnern, die wir haben. Und am 28.06. haben wir dann Oberursel quasi unsere Hausmesse, unser Heimspiel. Und werden auch da wieder zahlreiche Gäste erwarten. Das hat ja mittlerweile auch schon Tradition. Also insoweit sind wir im Mai, Juni gut mit Organisationen und Einladungen und Besprechungen der Programme und Vorbereitungen der Programme und Vorträge sehr gut beschäftigt. Und was wir halt wieder merken, auch wenn es jetzt mittlerweile schon wieder längere Geschichte ist, aber die Partner mögen es immer noch wieder in Präsenz unterwegs zu sein. Also wir haben eine sehr hohe Anmeldezahl für diese Veranstaltung und das ist ja auch immer gut so.
Meine Damen und Herren, wir halten fest, mit Blick auf die Märkte, etwas Grummeln im Bauch beim Provisionsverbot. Die Kuh ist erstmal vom Eis, Erleichterung. Bei LTIF, ja, neue Rahmenbedingungen, aber schauen wir erstmal raus, was praktisch wirklich daraus gemacht wird. Das kommt da auf die Einzelfallprüfung an. Und ja, welche Termine Sie sich für die nächsten 2, 3 Monate schon mal markieren sollten. Auch da haben Sie jetzt ein paar Informationen erhalten, die Sie auf der Internetseite der BCA dann noch vertiefen können. Frank, an der Stelle bedanke ich mich fürs Gespräch und bin gespannt, wenn wir unseren Review machen in 2 bis 3 Monaten, was dann aus deinem Bauchgefühl geworden ist. Und ob wir dann schon die ersten konkreten LTIF-Angebote haben und ob das, was wir in den USA bisher erahnen, mit Blick auf die Verschuldung wirklich nur ein Theaterstück ist, das dann schon wieder vom Plan gestrichen wurde. In diesem Sinne sage ich auf Wiedersehen beim Podcast Ad Hoc, dem Podcast der Bank für Vermögen und des Maklerpools BCA. Bis zum nächsten Mal.